das bisherige kapitalistische Gesellschaftsmodell des Wachstums, eine Wachstumskonsumgesellschaft, hat ihr kritisches Ende erreicht. Ich muss Sieger sein und das produziert Verlierer. Damit ist die Spaltung der Gesellschaft vorprogrammiert. Und wenn eine Gesellschaft wie die unsere so in Gefahr gerät, ist es immer die Gefahr, dass Krieg als Rettung verstanden wird. Also ich bin ja besonders erschrocken darüber, wie in diesem Deutschland plötzlich eine solche Kriegslüsternheit wieder besteht, dass man glaubt, mit Waffenlieferung einen Krieg verbessern zu können. Also ich höre, jedes Gewehr, was geliefert wird, schafft Tote in einem Land, das so eine schreckliche Geschichte hat und über Jahrzehnte nie wieder Krieg oder keine Waffen in Gebiete, die das anheizen könnten, dass das plötzlich von einem Tag zum anderen weg ist und wieder, ja, der Krieg muss sein, wir müssen das auch dafür sorgen, zu siegen und so weiter. Das ist für mich sehr schwer zu ertragen.
Wie angekündigt, heute der zweite Teil unseres Interviews mit dem Dr. Hans-Joachim Maas zum Thema Angst. Allerdings jetzt nicht zum Buch an sich, sondern das Buch ist ja in einer gewissen Zeit auch entstanden und die Ereignisse überschlagen sich. Die Ängste kennen inzwischen viele neue Gestalten. Ja, und wir wollen einfach mal frei mit dem Psychoanalytiker und Buchautor über seine Sicht auf die aktuellen Dinge sprechen. Das Buch ist jetzt seit einigen Wochen auf dem Markt. Natürlich musste da noch gelesen werden, quergelesen werden und so weiter. Was konnten Sie jetzt dort noch nicht so richtig einarbeiten, was Sie jetzt im Moment als relevant erachten?
Naja, es ist noch kein Krieg gewesen. Ja. Und also was ich in dem Buch auch nur andeuten konnte, ist die Angst, die durch die Pandemiepolitik in den Menschen erzeugt wurde, hat einerseits dazu geführt, dass die ganz individuellen Ängste aufgewühlt wurden, aber nicht bearbeitet, nicht verstanden werden. Also jeder Mensch ist im Grunde genommen im Moment angefragt, wie lebe ich, wie kann ich weiterleben? Und dann wird das zugedeckt, musst du nicht, die Pandemie und wir retten dich mit Impfung und so weiter. Das heißt, es ist eine berechtigte Angst vorhanden um unsere Zukunft. Wie kann diese Gesellschaft überleben oder besser weiterleben, gerechter weiterleben? Und zwar auch weltweit bezogen. Also der Unterschied zwischen Europa und USA und dem Süden der Welt ist ja eklatant und ungerecht. Einerseits muss dieses System sich verändern, muss gerechter werden. Und das heißt, wir sind gefordert, eigentlich alle uns Gedanken zu machen, wie kann das gehen? Welche Zukunft können wir uns vorstellen? Wie kann es gerechter gehen? Wie kann im Grunde genommen unser bisheriges Übermaß an Verbrauch, an Konsum normalisiert werden. Und wenn es jetzt dann heißt, plötzlich frieren für den Frieden, weil es nicht mehr genug Öl oder Gas gibt, ist das natürlich eine erneute, angstschürende Propaganda, die vertuschen will, meiner Meinung nach, dass es eine Systemkrise ist. Gibt.
Ja. Ja. Also wäre alles in Ordnung, hätte ja keiner diese Zukunftsängste. Und Sie haben ja gerade gesagt, jeder ist aufgefordert, sich Gedanken zu machen, wie lebe ich und wie will ich in Zukunft leben? Also sprich auch eine Veränderung. Und mit dieser Veränderung, wenn ich mich dafür einsetzen will oder für diese Aufklärung, zumindest für den Diskurs, verstoße ich ja automatisch quasi dem Mainstream. Ja. Und bekommen dann wieder Gegenwind. Also ich spreche jetzt nur mal von mir. Ich persönlich erlebe die Zeit so, dass es quasi so ein Mehrfrontenkrieg auf mein inneres Gleichgewicht stattfindet. Einerseits Corona hin, Corona her. Zweitens, ich persönlich habe mich ja entschieden, auf diese Impfung zu verzichten, ja, weil ich eher meinem Immunsystem dann doch vertrauen will. Andere erfahren jetzt, nachdem sie sich geimpft haben, dass es da möglicherweise Nebenwirkungen gibt oder und so weiter, vielleicht noch die vierte, fünfte Impfung und so weiter folgen soll. Aber das ist ja nur das eine. Wir haben wirtschaftliche Probleme. So, wir haben jetzt das Problem mit Frieren für den Frieden. Wir haben Angst unter Umständen oder die Situation, dass dieser Krieg, ja, der stattfindet, außer Kontrolle gerät. Ich meine, ein Krieg ist immer etwas, was außer Kontrolle gerät, aber ich sage jetzt mal territorial auch quasi auf ganz Europa möglicherweise oder auch darüber hinaus sich ausweiten könnte, weil ja niemand deeskaliert, sondern im Moment ist immer bloß die Eskalation da. Dann kommt noch diese wirtschaftliche Problematik, Inflation und so weiter. Das heißt, auch wenn ich mich in dem einen Bereich möglicherweise von der Angst lösen kann, habe ich gleichzeitig 3-4 neue Baustellen. Und ist das ein Zufall, dass das jetzt alles aufeinander kommt? Ja? Oder ist das möglicherweise auch der Plan, die Menschen so zu verunsichern, um dann irgendwann einen weißen Ritter aus dem Hut zu zaubern und sagen, hier ist euer Erlöser und wir machen in Zukunft alles andere anders. Aber das ist dann nicht gesellschaftlich im Konsens entstanden, sondern es haben sich irgendwelche Thinktanks ausgedacht und es wird uns übergestülpt.
Das ist meine Sorge. Und es gibt hinreichend Belege schon dafür, was mit dem Great Reset umschrieben ist vom Klaus Schwab und so weiter. Das scheint ja tatsächlich Schritt für Schritt umgesetzt zu werden. Und wenn ich mir Gedanken mache aus meiner Sicht, was denn für eine Diskussion sein müsste für ein Gesellschaftsmodell, dann ist mir erstmal klar, wenn ich es ganz einfach und allgemein sage, das bisherige kapitalistische Gesellschaftsmodell des Wachstums, eine Wachstums-Konsumgesellschaft, hat ihr kritisches Ende erreicht. Also zu viel Schäden in der Natur, in den Ressourcen, in der Ungleichheit und so weiter. Wir brauchen ein anderes Gesellschaftsmodell. Und da liegt mir es natürlich nahe, nicht auf materielles Wachstum zu schauen, sondern auf Beziehungsreichtum, Beziehungswachstum. Deshalb ist das, was ich auch in der Stiftung vertrete, Beziehungskultur, etwas, wie Menschen lernen können, gut miteinander sich zu verständigen und klarzukommen. Also wenn ich das mal ganz einfach formuliere, es ist ein großer seelischer und sozialer Gewinn, wenn ich mit Menschen in Kontakt sein kann, denen ich mich mitteilen kann, ohne dass ich irgendwas verbergen muss oder eine soziale Maske, dass ich so tun muss, als das und das sei alles in Ordnung und so weiter.
Also ich darf so sein, wie ich bin.
Und werde so empfangen und gehört und nicht belehrt, nicht kritisiert, wie kann man nur und so weiter. Okay. Und das weiß ich aus meiner Arbeit, wenn Menschen anfangen, wieder diese Fähigkeit zu gewinnen, sich mitzuteilen und zuhören zu können und sich zu verstehen und zu bestätigen, gewinnen sie so viel an sozialer und psychischer Zufriedenheit und Stabilität, dass sie alles andere, was sie sonst wieder hätten kaufen können oder so, nicht mehr für so wichtig halten.
Also es gibt ja auch diese Frustkäufe, ne?
Ja.
Wo Leute irgendwie eine innere Unzufriedenheit haben, die wissen gar nicht, woher das kommt und die denken, mit irgendeinem Einkauf könnten sie das jetzt kompensieren. Wie lange hält das?
Ja, das hält nicht lange. Also zumindest es befriedigt immer weniger. Und das kennen die meisten Leute, haben irgendwas gekauft oder haben sich durch eine Werbesuggestion zum Kaufen überreden lassen und dann haben sie es und sind um kein Deut glücklicher oder zufriedener, sondern eher wieder enttäuscht oder ernüchtert. Ja.
Ich habe mich gerade versucht, in diesen Menschen hineinzuversetzen, der in dieser Beziehungskultur sozusagen jetzt erstmal seit längerer Zeit einfach sich offenbaren kann, und zwar ungeschminkt, ohne kritisiert zu werden. Mhm. Und ich empfinde das als eine absolute Befreiung aus einem seelischen Gefängnis, dass ich als Mensch mich wieder zeigen kann und nicht nur als, als Maske sozusagen.
Und leider ist das so, dass das sehr viele Menschen nicht mehr kennen und nicht mehr können. Also wir wissen ja auch, dass sehr viele sich informativ und kommunikativ in einer Blase bewegen. Das hat einen tiefen Grund. Sie suchen dann Gesprächsinhalte und Personen, mit denen sie das bewegen können und sich so verhalten können, wie es zu ihrer Störung passt, zu ihrer Einengung passt. Sie scheuen andere Menschen, andere Themen, die in der Lage wären, die eigene Entfremdung, die eigene Heuchelei, also vor einem selbst, dass das bekannt spürbar würde. Und deshalb meidet man den Kontakt. Und deshalb ist es so schwierig, eine solche Beziehungskultur auch wirklich so anzubieten, dass Menschen anfangen, da auch den großen Vorteil zu erleben. Erst muss man im Grunde genommen durch das Tal der Entfremdung, das Tal der eigenen Fehlentwicklung, also letztlich durch das Leid der aufgenötigten Anpassung an die Werte, die in der Gesellschaft, in der Schule, von den Eltern vermittelt wurden, eben um nicht das Selbst gut entfalten zu können, sondern die Ich-Fähigkeiten zu entwickeln. Also ich habe ja in dem Zusammenhang auf den Unterschied aufmerksam gemacht zwischen einer äußeren Demokratie und einer innerseelischen Demokratie. Wir leben in einer äußeren Demokratie, die ich zunehmend nur noch als Demokratiespiel verstehe. Und das erklärt auch, weshalb Menschen von heute auf morgen ihre Gesinnung wechseln. Also als Nazis wurden Demokraten, aus SED-Bonzen wurden übermorgen Demokraten und so weiter. Also man kann äußerlich an einem Demokratiespiel mitmachen, obwohl man innerlich ganz anders, also autoritär ist oder totalitär ist oder voller Hass und Hetze ist.
Ja. Diese Demokratie, ich sage jetzt mal, geht ja von der Pluralität aus. Ne? Das ist unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche. Und es ist ja auch, wie soll ich sagen, demokratisch anerkannt, dass eine Minderheit gleichwertig ist und zu schützen ist. Dass zwar die Mehrheit bestimmt, welche Richtung gegangen wird, aber deswegen wird da die Minderheit nicht diskriminiert. So, was ist denn, das ist die äußere Demokratie, die ja heute schon gar nicht mehr funktioniert. Ist es das, was Sie wahrnehmen und als Demokratiespiel bezeichnen?
Ja, weil das Demokratiespiel daran besteht, dass tatsächlich eine Mehrheit gewonnen werden muss, die dann über Minderheiten bestimmt.
Dominiert. Also die Diktatur der Mehrheit über die Minderheit.
Genau so. Ja, und dann wissen wir mittlerweile, dass Mehrheiten eben ja durch Lobbyismus, durch Korruption erreicht, durch Einschüchterung, durch Ängstigung.
Ja, und, oder durch Orwell-Sprech. Ne? Genau. So, wir führen Krieg für den Frieden.
Genau. Ja, und das umso mehr, je größer die Krise der Gesellschaft ist. Das erleben wir ja. Solange ein Demokratiespiel möglich ist, dass es eine wirkliche Meinungsfreiheit gibt, einen wirklichen Rechtsstaat gibt, einen wirklichen Pluralismus gibt, dass tatsächlich auch Minderheiten eine Chance haben, auch gleichberechtigt zu sein. Solange funktioniert das. Aber wenn die Gesamtgesellschaft nicht mehr funktioniert, geht auch das verloren. Es geht die Meinungsfreiheit verloren, der Pluralismus verloren, die Rechtsstaatlichkeit wird eingeschränkt und so weiter.
Funktioniert dieses komische, perfide Demokratiespiel nur mit Untertanen, die sich selbst entfremden oder entfremdet sind?
Ja, so kann man es sagen in meiner Sprache. Es ist die Entfremdung ist die der Abhängigkeit, der Gehemmtheit. Abhängigkeit, eben wie gesagt, dass man nicht um seiner selbst willen hat sich entwickeln können, sondern lernen musste, wie man sein muss, um in dieser sozialen Gemeinschaft und Gesellschaft zu überstehen.
Also versucht dieses System quasi die demokratische, scheindemokratische gespielte Legitimation von den Menschen zu erhalten, die zuvor quasi sich selbst und ihren Werten entfremdet wurden, die fehlgeleitet wurden, die fehlinformiert wurden, denen Angst gemacht wurde. So, das heißt, da ist ja dieser Rückschluss. Ja. Normalerweise sucht doch das Volk, ein selbstbewusstes Volk, ein Mensch, der sagt, das sind meine Werte, der gibt seine Stimme an einen Volksvertreter, der diese Werte treu dann auch, ja, wie soll ich sagen, weiterträgt und umsetzt. Aber ist dieses Demokratiespiel jetzt so zu verstehen, dass die Mächtigen uns in der Art und Weise manipulieren, dass wir den Mächtigen noch mehr Macht geben?
Ja, das wäre nicht möglich. Also wenn es eine innerseelische Demokratie gäbe. Im Demokratiespiel wirkt zunehmend Werbung, Suggestion, Manipulation, Propaganda, Korruption. Also man kann nun den schon entfremdeten Menschen weiterhin oder erneut in seiner Entfremdung halten, was er tun und lassen soll. Und so wirkt dann auch praktisch, wenn man nur dran denkt, wenn Wahl ist, ja, mit welchen plakativen, auch manch unsinnigen Werbespots die Menschen erreicht werden sollen. Also das ist sozusagen die Lächerlichkeit des Spiels. Ja. Dagegen wäre das, was notwendig wäre, also eine wirkliche Demokratie wäre nur durch wirkliche Demokraten zu erreichen. Und ein wirklicher Demokrat ist einer, der sein Selbst hat entwickeln dürfen, der gut weiß, wer er ist und wer er nicht ist, was er will und kann und was er nicht will und nicht kann aufgrund seiner individuellen Anlage.
Und diese Positionierung, die muss auf jeden Fall stärker sein, wie das, was von außen auf uns einprasselt.
Genau.
So, das heißt mit anderen Worten, eine Demokratie kann nur funktionieren mit Menschen, die auch Werte haben, die aufrecht sind, die einen Standpunkt haben, die aber andere respektieren in ihren Standpunkten. Ja, und das Demokratiespiel wiederum funktioniert nur mit entfremdeten, manipulierten Menschen, die nicht mehr an sich selbst herankommen, sondern bloß noch im Prinzip spiegeln, was von außen kommt.
Und die andere dann auch nicht mehr ertragen können.
Genau.
Weil die könnten ja etwas zeigen, etwas darstellen, was man bei sich nicht wahrhaben will. Und deshalb werden die, und ein Mensch oder Menschen in dem Sinne mit innerseelischer Demokratie, die wissen, wer sie sind und ihre Grenzen kennen, müssen keine Angst mehr haben vor anderen Menschen, die durch anderes Verhalten die eigenen Grenzen spiegeln würden. Denn das ist ja der Grund, weshalb die abgedrängt, diffamiert werden. Ja? Und das wäre der große Wert einer wirklich demokratischen Entwicklung, dass man Menschen hat, die, weil sie sich gut finden, okay sind, im Guten wie im Begrenzten, es nicht mehr nötig haben, andere abzuwerten.
Aber wären denn solche Menschen überhaupt bereit, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, das quasi wie ein Krebsgeschwür sich immer mehr ausbreitet und immer mehr Untertanen braucht und immer mehr Ausbeutung und Umverteilung braucht, zu unterstützen? Und was ist dann mit diesem, ich sage es mal, Feindbild? Ja, genauso wie im Kleinen, so im Großen. Ja, jetzt sprechen wir ja über den Krieg, den in Ihrem Buch noch keinen Einfluss hatte. Versteht irgendjemand, warum Russland sich zu diesen Schritten, ja, wie soll ich sagen, entschlossen hat? Wird überhaupt noch miteinander gesprochen? Wo sind die Verhandlungen? Gibt es Frieden ohne Verständnis?
Nein, kann es nicht geben. Also ein Krieg entsteht ja immer dadurch, dass man die eigenen Probleme und Schwierigkeiten vertuschen will und dafür andere für schuldig erklärt, die dann praktisch bekämpft werden müssen. Nein, was für mich wichtig ist nochmal, dass man, wenn man sich selbst gut versteht und es nicht mehr nötig hat, andere zu bekämpfen, die einen bedrohen könnten, dadurch, dass sie etwas spiegeln, was man bei sich nicht wahrhaben will, muss man auch, also ist man auch nicht mehr im Gefühlsstau. Der Gefühlsstau ist ja das Ergebnis, dass ich etwas in mir trage, was mir angetan wurde, wo ich Wut, Empörung und Schmerzen habe, seelischen Schmerz, und den kriege ich nicht los. Und deshalb suche ich dann projektiv Menschen oder Situationen, wo ich das loswerden kann.
Also und wo ich mich dann abreagieren kann.
Das ist dann sozusagen der Gegner, gegen den ich bereit bin, Gewalt auszuüben oder sogar in den Krieg zu ziehen. Ja? Und das ist, also wenn man so
also
will.
Also ist der Gegner sozusagen mein Opfer,
ja.
Wobei ich der Täter bin, weil ich meinen Gefühlsstau nicht erkannt, kanalisiert und abbauen konnte?
Das ist der durchschnittliche Weg. Also man ist als Kind, als heranwachsender Opfer, nämlich der Entfremdung, der Manipulation, der narzisstischen Defizite. Und da versuche ich jetzt, das zu kompensieren. Und mit der zunehmenden Kompensation werde ich zum Täter und suche jetzt andere Menschen, an denen ich mich abreagieren, die ich dann wieder zum Opfer mache. Und was Sie vorhin nochmal gesagt haben, ein wirklicher Demokrat würde keine kapitalistische Wirtschaftsordnung akzeptieren, die er darauf aufbaut, dass es nur um Profit geht, nicht um menschliche Bedürfnisse und Interessen. Und es geht immer um Konkurrenz. Wer ist der Beste, der Größte, der Stärkste? Und das heißt, ich muss Sieger sein und das produziert Verlierer. Damit ist die Spaltung der Gesellschaft vorprogrammiert.
Ein wirklicher Demokrat würde auch niemals Narzisst sein.
Richtig.
Und jetzt leben wir in einer Gesellschaft, die quasi getrieben ist von Expansion, von Kampf, von Gegeneinander, von höher, schneller, besser, weiter, unbegrenztem Wachstum. Wie kriegt man denn die Kurve? Wie kriegt der Einzelne die Kurve? Na, so, wie kriegt eine Gesellschaft die Kurve?
Leider in der Regel nicht durch Einsicht und Vernunft. Leider meistens, also im Individuellen durch Erkrankung, durch persönliche Krise. Eine Krise kann auch sein, ein Partnerschaftskonflikt oder ich komme mit der Arbeit nicht mehr zurecht oder so. Also, dass irgendetwas passiert, was Folge einer bis dahin nicht wahrgenommenen Entfremdung, eines falschen Lebens ist. So, wenn man das auf die Gesellschaft bezieht, und ich glaube, das muss man beziehen, ist immer wieder zu fürchten, dass es in der Gesellschaft chaotisch wird, dass es Spaltung, Feindseligkeit gibt, Gewalt gibt, bürgerkriegsähnliche Zustände und am Ende einen großen Krieg, sozusagen als Katharsis der aufgestauten und nicht bewältigten, des aufgestauten, nicht bewältigten Gefühlsstaus aufgrund der Entfremdung, des falschen Lebens. Menschen, die zum falschen Leben genötigt wurden, bleiben im Gefühlsstau und entweder versuchen sie dann durch übermäßige Leistung das abzuführen und werden daran krank, oder sie versuchen es im Konkurrenzkampf andere abzuwerten, abzuschieben, also letztlich Aggression sozial auszuagieren. Und wenn eine Gesellschaft wie die unsere so in Gefahr gerät, ist es immer die Gefahr, dass Krieg als Rettung verstanden wird. Also ich bin ja besonders erschrocken darüber, wie in diesem Deutschland plötzlich eine solche Kriegslüsternheit wieder besteht, dass man glaubt, mit Waffenlieferung einen Krieg verbessern zu können. Also jedes Gewehr, was geliefert wird, schafft Tote. Ja, also dafür sind die Waffen da. Dass also in einem Land, das so eine schreckliche Geschichte hat und über Jahrzehnte nie wieder Krieg oder keine Waffen in Gebiete, die das anheizen könnten, dass das plötzlich von einem Tag zum anderen weg ist und wieder ja, der Krieg muss sein, wir müssen das auch dafür sorgen, zu siegen und so weiter. Das ist für mich sehr schwer zu ertragen.
Ich erinnere mich noch, na, als ich glaube 92, 93, der wie hieß er, Fischer, na, so, der Grüne.
Ja.
Kampfreden gehalten hat vor seiner eigenen Partei, die ja eigentlich alles andere als olivgrün war, sondern eher eine Friedenspartei mit ökologischem Akzent, als er versucht hat, mit dem Schröder gemeinsam quasi sich an diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, an dem sich Deutschland erstmals beteiligt hat, gegen Serbien zu beteiligen. Da musste der richtig Reden halten vor seinem Parteitag, der hätte... Also es stand auf Messerschneide und trotzdem haben sie es getan. Ja. Na, jetzt haben wir Rot, Grün, Gelb, okay. Ich sage jetzt mal, die Schwarzen, die sagen, das hätte schon viel früher und schneller geliefert werden müssen. Aber was mich erstaunt ist, es wird ja gar nicht mehr drum gekämpft, es wird einfach bloß noch gemacht.
Ja.
Ist es leicht geworden, Waffen zu liefern in Konflikte hinein? Ist es leicht geworden, das Völkerrecht quasi und auch die deutsche Geschichte mal so beiseite zu legen und zu sagen, naja, das muss jetzt halt, das haben wir beschlossen, es wird gar nicht mehr diskutiert?
Ja, das ist ja das Tragische, das Unverständliche. Und ich bemühe mich, es in dem Zusammenhang zu verstehen, dass es offensichtlich ein Symptom, ein gestörtes Symptom, ein Krankheitssymptom ist in einer Krise. Die Krise soll nicht gesehen werden, also dass wir eine Gesellschaftsentwicklung hatten, nur Demokratiespiel, nur narzisstische Normopathie, die in eine kritische Phase gekommen ist. Und das müsste ja jeder Beteiligte und vor allen Dingen die Eliten auch persönlich erkennen, dass sie beteiligt sind durch ihre persönliche Fehlentwicklung. Und wie gesagt, offensichtlich ist das so schwierig. Und wenn eine Mehrheit dann zusammenhält in dieser Blase, dann droht es dann lieber in den Krieg zu ziehen, als zu erkennen, wir haben uns völlig verrannt, fehlentwickelt und jeder Einzelne ist beteiligt.
Okay.
Ja.
Wie könnten die Menschen das erkennen oder geht an dieser Katharsis nichts vorbei?
Beides. Wir säßen nicht zusammen.
Hätten wir eine Lösung.
Und redeten nicht darüber, wenn wir nicht die Hoffnung hätten, wir können etwas beschreiben oder erfassen und anderen Menschen sagen, um Einsicht, um ein Verständnis zu bewirken. Ich weiß, das ist Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, trotzdem tue ich es. Also ich sage immer, ich bin pessimistisch, aber nicht resigniert. Das ist eine Frage meiner Verantwortung und meiner Würde, dass ich das zu sagen bereit bin, was ich aufgrund meiner Erfahrung, therapeutischen Erfahrung weiß und zu wissen glaube. Und das andere ist, es ist wahrscheinlich ohne großes Chaos nicht wirklich, also es ist nicht zu verhindern. Die Maschine läuft, es rollt. Ich meine,
wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass im Prinzip die gesamte Gesellschaft, die Auswahl der Politiker, der Medienleute und so weiter, quasi nur die absoluten Narzissten nach oben spült. Leute, die nicht so veranlagt sind, findet man an diesen entscheidenden Positionen nicht. Ja, und dass dort jeder jetzt in sich kehrt, na, dass jeder sagt, Moment, stopp, ich glaube, ich habe mich hier verrannt.
Das kann der Narzisst
und
nicht.
Und höher, schneller, weiter, noch mehr Waffen, noch mehr Krieg, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das ist nicht die Lösung, sondern ich bescheide mich jetzt mal mit meiner Begrenztheit und sage, nein, stopp.
Ja.
Erstmal orientieren, erstmal überlegen, was dient dem Gemeinwohl und dann vielleicht Entscheidungen treffen, das kann der Narzisst nicht.
Das kann der Narzisst nicht und es hat einen guten, also schlechten Grund im Grunde genommen, weil die narzisstische Problematik ist ja entstanden aus dem Gefühl heraus, ich bin nicht berechtigt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig. Also strenge ich mich an, immer richtiger, immer besser zu werden. Ja. Und das führt ja in den Größenwahn.
Also es geht sozusagen, das eigene Leere, die eigene Unzulänglichkeit durch eine wirklich glanzvolle Fassade zu präsentieren und zu sagen, guck mal, wie toll ich bin und ich kann noch mehr.
Und das, wenn man dann feststellt, dass das eigentlich falsch war, eine falsche Entwicklung, bedeutet das Zusammenbruch. Also wirklicher Zusammenbruch. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es geht um Leben und Tod.
Ja. Können sich ganz normale Menschen dem entziehen, was in der Gesellschaft so möglicherweise auf uns zukommt?
Naja, es ist eine Frage, wie stark jeder narzisstisch gestört ist. Ja. Also ich bin auch nicht frei davon. Ich habe mein Leben lang, mein Berufsleben, musste ich mich bemühen zu sehen, wo bin ich in Gefahr, narzisstisch zu agieren. Also mich für größer, wichtiger zu nehmen, als ich bin. Und ja, auch eigentlich in der unmittelbaren Arbeit geht es ja darum, einen anderen Menschen auch annehmen, verstehen zu wollen. Und nicht nur, weil der anders ist und etwas verkörpert, was ich bei mir nicht sehen will, könnte ich keine gute Therapie mehr machen. Also ich muss mich selbst so weit erforscht haben, erkannt haben, dass mir nichts mehr fremd ist, also weil ich es in mir auch finde, ja, auch das Böse, das Üble, das Begrenzte. Das ist im Grunde genommen die Herausforderung, die jeder Mensch mehr oder weniger narzisstisch zu leisten hätte. Aber das ist so schwierig, dass man das nicht erwarten kann, dass das auch wirklich jeder gerne tun würde. Ja, man braucht Hilfe, man braucht Unterstützung, man braucht Anregung, man braucht Schutz vor allen Dingen.
Ne? Ja, man braucht Liebe und Anerkennung.
So ist es.
Ja. Wenn Sie an unsere Politiker und an junge Eltern einen Appell richten wollten, wie sähe der aus?
Ja, an die Politiker, Rücktritt ist notwendig, also als Einsicht in die
ihr habt's verbockt, geht heim.
In die ja, Fehlentwicklung. Und bei den Eltern hätte ich noch mehr Hoffnung. Also das ist ja auch das, was ich mit der Stiftung will, den Eltern nahe zu legen, wie sie besser mit ihren Kindern umgehen können. Also und zwar nicht pädagogisch in dem Sinne, da gibt's genug gute wie schlechte Ratgeber, sondern beziehungsmäßig, beziehungsdynamisch. Also wie geht's mir mit meinem Kind? Wie kann ich mütterlich und väterlich sein? Was habe ich selber mitbekommen an guten oder schlechten mütterlichen und väterlichen Fähigkeiten? Also Eltern die Möglichkeit zu geben, selbstreflektiv zu erkennen, welche guten oder begrenzten Fähigkeiten für eine Beziehung zu ihren Kindern sie haben. Und da kann eine ganze Menge gelingen, ja, dass Eltern auch lernen, wie sie ihre mütterlichen oder väterlichen Fähigkeiten, Kompetenzen erweitern und aber auch ihre Begrenzung akzeptieren. Also wenn man einem Kind sagen kann, du, mein Kind, ich bin jetzt hier begrenzt. Ich kann jetzt nicht so für dich da sein, wie du das möchtest. Sei traurig, du kannst schimpfen darüber. Aber das ist jetzt meine Not oder meine Grenze. Bleibt die Beziehung trotzdem, kann die gut erhalten bleiben und das Kind wird nicht krank, weil es eben seine Enttäuschung zum Ausdruck bringen kann. Das ist was ganz anderes, als wenn man sagt, du Kind, du musst das jetzt verstehen. Ich mache doch sowieso alles aus Liebe für dich. Jetzt musst du das mal einsehen. Also wenn das Kind
belastet wird. Ja gut, aber es gibt ja auch Kinder, die sich gerne für die Eltern opfern. Ja, die dann später sagen, ja, okay, ich weiß, mein Vater, meine Mutter, die haben auch gewisse Grenzen. Aber wenn das Verständnis so weit gediehen ist, dass das Kind unter Umständen sagt, wunderbar, was die mir alles gegeben haben. Und das kann er nicht. Da kann ich vielleicht auch was zurückgeben. Aber nicht so, ich muss den Papa, die Mama retten, sondern dass man sagt, okay, ich erkenne, ein Mensch muss nicht perfekt sein und ich kann es nicht fordern.
Es gibt eine einfache Regel, Eltern müssen für ihre Kinder da sein und nicht Kinder für ihre Eltern. Ja? Ja. Und so werden aber häufig die Kinder behandelt oder abgerichtet, dass sie für die Freude, den Glanz der Eltern da sein müssen.
Ja. Ja, es geht mir eigentlich um die Prägung der Kinder, die sagen, okay, meine Eltern, die nehmen mich an, wie ich bin, ne, und die fördern mein Selbst, ne, oder die lassen mich auch frei entwickeln, ohne mich zu sehr in gewisse Schablonen zu drücken. Auch wenn meine Eltern nicht perfekt sind, darf ich das nicht als Liebesentzug werten, wenn ich zumindest erkenne, dass das Elternteil begrenzt ist. Ja. Okay, also wie im Großen, so im Kleinen. Es geht um Liebe, es geht um Vielfalt. Es geht um Frieden, ja. Das Schlusswort überlasse ich Ihnen und ich bedanke mich fürs Gespräch.
Ja, es ist eigentlich alles gesagt. Ich wünschte, dass wir eben wirklich in eine Beziehungskultur kommen. Beziehung gegen Ängste, Beziehung gegen Manipulation, gegen Propaganda, gegen Hetze, Beziehung in dem Sinne, also, dass man sich selbst gut kennt und dadurch in der Lage ist, jeden anderen, der anders ist, auch zu akzeptieren. Ich muss den anderen nicht verleumden, diffamieren, bekämpfen, nur weil er anders ist als ich, weil ich mich kenne und meine Grenzen und den anderen erkennen kann und verstehen kann, warum er anders ist. Und das könnte dann immer eine Bereicherung werden und müsste keine Bedrohung sein, dass ich denjenigen bekämpfe. Selbst Menschen, die in der allgemeinen Einschätzung wirklich als böse definiert werden können, also als Kriminelle oder sowas, ja, sind da aber Menschen, die nicht als Kriminelle geboren wurden. Die sind so geworden durch Erziehung, durch falsche Beziehung. Zu sagen, du bist ein Böser, du bist ein Krimineller, hilft niemandem. Ja? Aber verstehen zu wollen, demjenigen Gelegenheit zu geben, sich selbst zu verstehen, ist natürlich ein Riesenunterfangen, aber es ist der einzige Weg, Verständigung, Gespräch, Beziehungsarbeit, dass wir, sagen wir mal, eine bessere Zukunft gewinnen könnten.
Und Sie haben eine Stiftung gegründet, na, die Beziehungskultur.
Ja.
Ja. Schaut rein. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.